Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hi und herzlich willkommen zu Heimkind. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer allerersten Folge. Ich bin Linda und eine von zwei Gastgeberinnen in diesem Podcast. Wir machen diesen Podcast stellvertretend für die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe, die mit rund 750 mitarbeitenden jungen Menschen, die nicht in ihren Herkunftsfamilien leben können, ein neues Zuhause gibt. Ich arbeite selber seit rund einem Jahr bei Backhaus im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und habe schnell gemerkt, dass es viele Fragen und Vorurteile in der Öffentlichkeit gibt. Ich selber habe auch jeden Tag neue Fragen an meine Kolleginnen und so ist die Idee entstanden, diesen Podcast zu machen. Vielleicht arbeitest du selber in der Kinder- und Jugendhilfe oder hattest schon damit zu tun, interessierst dich für fachlichen Austausch, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig. Ich habe es gerade schon angekündigt, ich bin nur eine von zwei Gastgeberinnen. Neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin Bettina. Hallo Bettina.
Hi, ja, mein Name ist Bettina. Ich bin die zweite Gastgeberin dieses Podcasts. Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe als Sozialpädagogin sowie Sexualpädagogin. Ich komme aus dem Wohngruppenbereich, explizit aus einer Jugendwohngruppe. Genau, und wir haben heute unseren ersten Gast, den ich einmal begrüßen möchte. Herbert, schön, dass du da bist. Vielleicht möchtest du dich auch einfach mal der Runde vorstellen.
Ja, hallo ihr zwei. Ja, Herbert, seit roundabout, ja, im 9. Jahr jetzt bei Backhaus. 59 Jahre, mag ich gar nicht laut sagen. Diplom-Sozialarbeiter, Profi-Vater. Gebürtiger Emsländer, aber nicht trinkfest. Und inzwischen alleinerziehend. In einer Profifamilie alleinerziehend. Gemeinsam gestartet, aber inzwischen Leben ändert sich. Ne? Okay, ich glaube, das wäre so das Maßgebliche.
Du hast gerade schon ein paar Mal dich als Profivater beschrieben. Die Profifamilien sind ja sozusagen das Herzstück der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Magst du unseren HörerInnen einmal das Konzept der Profifamilie erklären und was auch der Unterschied zur Pflegefamilie ist und welchen besonderen Beitrag wir damit eben auch leisten in der Gesellschaft?
Ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Es beruht also auf verschiedenen gesetzlichen Grundlagen im Sozialgesetzbuch, ich glaube dem 8. Sozialgesetzbuch, Paragraph 34 und 33, glaube ich. 33 ist das mit der Pflegefamilie. Was im Prinzip die Jugendämter auch versuchen, immer zu akquirieren. Das kriegen wir hier im Emsland auch gerade sehr aktiv mit. Die Stadt Lingen versucht, Pflegefamilien zu akquirieren. Der Landkreis Emsland versucht, Pflegefamilien zu akquirieren. Das kann im Prinzip jeder machen, bekommt vom Jugendamt ein bisschen wenig Unterstützung. Im Gegensatz dazu sind wir bei Backhaus Profi-Eltern, Profi-Familie, was letztendlich bedeutet, jeder, der bei Backhaus ein Kind oder zwei Kinder oder vielleicht sogar die Möglichkeit hat, mehrere aufzunehmen, hat einen pädagogischen Beruf erlernt im Vorfeld, hat entweder Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert, ist Heilerziehungspfleger, sowas in der Richtung. Und das unterscheidet uns, der professionelle Ansatz in dieser Richtung unterscheidet uns halt dann, finde ich, doch sehr stark von, in Anführungszeichen gesetzt, normalen Pflegeeltern, die auch, um Gottes Willen, auch immer einen sehr guten Job machen, ganz bestimmt. Mhm. Im Hintergrund für uns läuft dann eben noch ganz viel an Entlastung, dadurch, dass wir sogenannte Erziehungsleiter haben, die uns unterstützen, dass wir regelmäßig sowas haben wie kollegiale Supervision, das sind unsere Erziehungskonferenzen, dass wir regelmäßig Informationen bekommen von Backhaus über Sachen, die sich irgendwo tun, Fortbildungsangebote etc. Es gibt inzwischen sogar eine Backhaus-Akademie, wo Fortbildung angeboten wird. Und das ist etwas, was normale Pflegeeltern, die beim Jugendamt das Ganze machen oder über das Jugendamt, halt eben im Hintergrund nicht haben. Und das ist eine unheimliche Entlastung für uns. Und ich bin ganz normal angestellt bei Backhaus, im Gegensatz zu Pflegeeltern, die zwar auch ein Salär bekommen von dem Jugendamt, aber eben keine Festanstellung haben.
Mhm. Du sagtest gerade, die Voraussetzung ist eine pädagogische Grundausbildung. Gibt es noch weitere Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen, um bei Backhaus angestellt zu werden als Profifamilie? Beispielsweise das typische Modell Mutter-Vater als Familie? Oder gibt es auch alternative Familienmodelle, die akzeptiert werden?
Also Gott sei Dank ist Backhaus da wirklich, muss ich ehrlich sagen, Gott sei Dank auf der Höhe der Zeit. Ich erlebe das jetzt selber gerade. Ich lebe in Scheidung. Ich habe Backhaus informiert, natürlich, klar. Ich habe auch den Vormund des Jugendamtes natürlich informiert darüber. Aber dass sich jetzt da eine Veränderung ergibt, das ist nicht schön für die Kinder, aber es ist auch ein Stück normales Leben. Und das ist das Schöne. Ne? Und genauso geht es so, das, was man vielleicht dann unter Regenbogenfamilie nennen würde. Das heißt also, gleichgeschlechtliche Paare können genauso gut sich um Pflegekinder kümmern. Und da spricht nichts dagegen heutzutage. Und das ist bei Backhaus halt eben, das wird auch unterstützt und da wird nicht schräg geguckt oder irgendwie, das ist in Anführungszeichen ganz normal heute. Und das finde ich toll.
Ja, das zeigt ja tatsächlich auch das, was wir kennen aus unserer Einrichtung. Also ob es jetzt Alleinstehende sind, Homosexuelle, also tatsächlich ist das Konzept ja für alle geöffnet. Natürlich lernen wir die Familien oder die pädagogischen Fachkräfte, die das machen wollen, vorher kennen. Aber so wie du es auch beschreibst, gibt es da erstmal keine Restriktionen, was das angeht. Wie bist du denn selber dazu gekommen, eine Profifamilie zu gründen? Und was treibt vielleicht auch andere Familien an? Also ihr seid ja auch zusammen in Supervisionen. Aber erzähl erstmal deine Geschichte.
Oh Gott, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Die fängt an vor vielen, vielen Jahren. Ich komme gebürtig aus dem mittleren Emsland und habe lange Zeit hobbytechnisch bei der Mapner Tagespost auch ein bisschen was gemacht, so als freier Mitarbeiter im redaktionellen Bereich. Und habe schon mit dem Gründer Gerd Backhaus bei irgendeinem Jubiläum, was die hatten, im Café Kim, mal ein Interview geführt und habe da einen Bericht geschrieben und fand diese Arbeit unheimlich toll. Fand das Konzept Kind im Mittelpunkt unheimlich gut. Damals wollte er mich schon abwerben, weil er ja mitgekriegt hat, ich bin Sozialarbeiter. Ich habe dann gesagt, nee, das passt gerade irgendwie nicht. Viele Jahre später treffe ich auf irgendeiner Jobmesse, wo ich von meinem damaligen Arbeitgeber zuständig hingeschickt worden bin zur Standbetreuung, treffe ich meinen Cousin, der damals bei Backhaus gearbeitet hat. Wir kommen ins Gespräch, unterhalten uns darüber. Parallel in meiner familiären Geschichte, meine noch Ehefrau, ich bin noch nicht geschieden, aber wir haben versucht, Kinder zu bekommen, das hat nicht funktioniert und sogar gab dann ein Wort das andere. Wir haben uns erzählt und dann sagte er, ihr könnt auch ein Pflegekind aufnehmen. Okay. Ja du, ich habe eine Kollegin, die schicke ich dir gerne mal vorbei, die kann euch mal so ein bisschen aufklären, kann euch was erzählen. Okay, ja gut, und dann kam Irene vorbei. Und Irene hat uns was erzählt und wir haben zugehört und haben gesagt, ja okay. Können wir uns im Prinzip vorstellen. Wir brauchen ein bisschen mehr Input. Und haben uns bereit erklärt, so einen Vorbereitungskurs mitzumachen. Das sind ungefähr ein halbes Jahr geht das. Mit verschiedensten Themen. Und wir haben diesen Vorbereitungskurs gemacht. Und für mich war dann klar, okay, ich kann mir das vorstellen. Ich möchte aber trotzdem nicht nur zu Hause arbeiten, sondern ich möchte eigentlich, das war so mein Ziel, ein Pflegekind und nebenbei noch eine halbe Stelle haben. Denn bei Backhaus ist es so, pro Kind, wenn man da angestellt ist, eine halbe Stelle, stundentechnisch. Ja, ich habe inzwischen zwei Kinder. Man kann sehen, es hat also nicht funktioniert, mein Plan. Eines Tages kam dann irgendwie, ich glaube, Irene war es auch, sagte ich, guck mal, wir kriegen jeden Tag Anfragen im Prinzip, Kinder aufzunehmen.
Wer ist Irene für diejenigen, die Irene nicht kennen?
Irene ist ja nicht mehr Mitarbeiterin, ist inzwischen schon in Rente, Irene Stehmann. Unheimlich viel Erfahrung, hat selber Erfahrung als Profimutter und hat hinterher Erziehungsleitung gemacht.
Okay.
Und ist jetzt inzwischen schon im wohlverdienten Ruhestand. Und hat dann gesagt, guck mal hier, da, die beiden, die wären doch was für euch. Und dann haben wir geguckt und dann standen da zwei Kinder drauf, Geschwisterkinder. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir sind bereit, die Kinder kennenzulernen, mussten nach Berlin fahren dafür, haben die Kinder kennengelernt, dann war es zu spät.
schockverliebt.
Sozusagen, ja.
Also habt ihr auch direkt zwei Kinder gemeinsam aufgenommen?
Wir haben zwei Kinder gemeinsam aufgenommen und ein Geschwisterpaar, ja.
Okay.
Du hast gerade von einem Vorbereitungskurs berichtet. Mhm, ja. Vielleicht können wir einen kurzen Exkurs machen, was so ein Vorbereitungskurs eigentlich beinhaltet, weil du sagtest gerade, 6 Monate dauert das Ganze, der ganze Prozess, ja. Pi mal Daumen. Vielleicht kannst du einfach mal so einen kurzen Einblick geben, was einen so erwartet als zukünftige Profifamilie.
Ach, eigentlich. Also der Vorbereitungskurs war sehr intensiv, der geht teilweise wirklich ans Eingemachte, umfasst auch so ein bisschen Biografiearbeit von einem selber. Mhm. Wir waren damals, ich glaube, ja, 3, 4, 5 Paare unterschiedlicher Art, die auch heute teilweise noch dabei sind, Kinder aufgenommen haben, die ich dann ab und zu auch mal wiedersehe, so auf irgendwelchen Festen und Veranstaltungen. Und es geht um rechtliches Wissen, was man braucht. Es geht um Biografiearbeit, eigene Biografiearbeit. Und ja, also umfassend ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe mal irgendwo mal nachgelesen. Ich glaube, 9 verschiedene Themenbereiche, die abgedeckt werden und die einen eigentlich ziemlich gut vorbereiten auf das, was da kommt, denkt man. Und dann kommt das wirkliche Leben und dann kommt die Wundertüte. Das hat Irene, glaube ich, geprägt. Das ist manchmal wie eine Wundertüte, wenn die Kinder wirklich da sind, weil es sind ja nicht die eigenen. Wenn da irgendwo eine Besonderheit auftaucht, dann sagt man, ja, das hat er von Papa oder das hat er von Mama. Und hier ist es so, wenn da eine Besonderheit auftaucht, dann weiß ich nicht, woher es kommt und ich weiß nicht, was die Ursache ist und ja, muss mich damit aber trotzdem auseinandersetzen.
Wobei, ich habe auch 2 Kinder und verstehe auch manchmal nicht, woher manche Sachen kommen. Also ich kann aber verstehen, wir hatten ja auch schon mal telefoniert, da habe ich dich ja auch genau das gefragt. Neigt man dazu, bei Problemen direkt zu überlegen, liegt das irgendwo in diesem Bereich dessen, wo ich noch keinen Zugriff auf die Kinder hatte? Also diese Blackbox, die ich nicht kenne, die ersten Jahre, wo die Kinder noch nicht bei mir gewesen sind oder bei uns. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich da viel mit beschäftigt. Wie ist denn die Geschichte deiner Kinder und wie lange leben die jetzt heute bereits bei euch oder bei dir?
Die kamen an Pfingsten 2015 zu uns. Es gab vorher eine 6-wöchige Vorbereitungszeit. Da sind meine Frau und ich damals wirklich jedes Wochenende am Samstag nach Berlin gefahren, am Sonntag die Kinder geholt von der Familie, in der sie dort waren, untergebracht waren, Übergangspflege, am Sonntag was gemacht und am Sonntagnachmittag ins Auto gesetzt und wieder zurückgeknallt ins Emsland und am Montag wieder ganz normal gearbeitet. Das haben wir 6 Wochen lang gemacht und dann war das Verhältnis so, dass wir sagen konnten, okay, wir bleiben dabei, wir nehmen die Kinder und haben die Kinder dann an Pfingsten 2015 wirklich geholt zu uns. Ja.
Wie alt waren die beiden zu dem Zeitpunkt?
Es sind ein Junge und Mädchen, 2,5 und 4,5. Und inzwischen sind die, kann man dann rechnen, ne? 9 Jahre, im 9. Jahr bei uns jetzt und mitten in der Pubertät.
Eine besondere Krux an dem Prinzip Pflegefamilie oder auch Profifamilie ist ja auch immer Kontakt zu den Herkunftssystemen. Ich persönlich hätte, glaube ich, schon emotionale Probleme damit, Kontakt mit einer Herkunftsfamilie zu haben. Da können wir ja gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Das ist ja ein grundsätzliches Thema in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie ist das denn bei deinen Kindern gewesen?
Es gibt keine Herkunftsfamilie hier in Deutschland, von daher kann ich dazu echt nichts sagen, wie sich das darstellt. Ich kriege allerdings wohl mit, so in den Erziehungskonferenzen, von denen ich eben schon mal gesprochen habe, das kann schon manchmal sehr anstrengend sein. Oder ist dann auch öfter anstrengend, je nachdem, wie Herkunftsfamilie sich so selber sieht, wo die Problemlagen da sind. Und da haben wir zum Beispiel bei uns in der Erziehungskonferenz ganz unterschiedliche Sachen. Und sobald man dann irgendwie Problemlagen hat und Eltern und Herkunftseltern unzuverlässig sind, leiden Kinder eigentlich sehr darunter. Mhm. Aber ich finde das Grundprinzip gut, nämlich den Kontakt zur Herkunftsfamilie. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist.
Es sind ja auch die Wurzeln. Die lassen sich ja nicht absprechen, diese Wurzeln, die die Kinder, richtig, oder die jungen Menschen haben, ja, die wir aufnehmen.
Ja, richtig.
Bettina, wie, was hast du für Erfahrungen damit gemacht, auch in der Wohngruppenarbeit?
Es gibt junge Menschen, die Kontakt zum Herkunftssystem haben. Es gibt aber auch einige junge Menschen, die überhaupt keinen Kontakt haben, die beispielsweise auch anonym untergebracht sind. Das bedeutet, dass die halt nicht offiziell bei uns gemeldet sind. Also es gibt eine Auskunftssperre, sodass halt das Herkunftssystem auch nicht in dem Moment herausfindet, wo die jungen Menschen untergebracht sind. Zum Schutz der jungen Menschen, muss man ganz klar sagen, zum Teil auch zum Schutz für die Mitarbeitenden. Wir arbeiten, wenn Kontakt zum Herkunftssystem besteht, schon eng mit denen zusammen, begleiten Kontakte beispielsweise mit den Herkunftseltern, unterstützen die jungen Menschen in diesem Kontakt, geben auch Rückmeldungen an die Eltern oder auch an andere Familienmitglieder, wie Kontakte gestaltet werden können, wie es den jungen Menschen auch anschließend geht, weil man muss schon sagen, diese Kontakte sind nicht immer unbedingt positiv. Die können sehr aufwühlend sein, die können nochmal was auslösen bei den jungen Menschen und das sind natürlich Situationen, die wir in den Wohngruppen dann auch aufarbeiten müssen. Aber grundsätzlich ist die Haltung, dass das Herkunftssystem da ist, das sind die Wurzeln, das ist Familie. Familie können wir nicht ersetzen, wollen wir nicht ersetzen. Wir sind einfach Personen, die die jungen Menschen zu einem gewissen Lebensabschnitt begleiten, unterstützen, da sind.
Ja, nicht bei den eigenen Eltern leben zu können oder zu dürfen, ist ja sehr einschneidend. Also das Selbstbewusstsein fußt ja sehr stark auf Bindungs- und Sicherheitserfahrungen. Wie versucht man da als Profifamilie ganz konkret das Selbstvertrauen oder auch Urvertrauen wieder zu stärken? Also das ist im Grunde ja auch eine Frage, die man Richtung Wohngruppen stellen kann. Aber jetzt sprechen wir jetzt erstmal über die Profifamilien und wie werdet ihr da auch durch die Erziehungsleitungen unterstützt?
Für mich ist eigentlich ganz wichtig Verlässlichkeit. Also uneingeschränkte Verlässlichkeit für den jungen Menschen. Im Gegensatz zur Wohngruppe, wo ja vielleicht der Erzieher dann doch mal wechselt, ne, wo es ein Erzieherteam gibt und wo vielleicht der eine oder andere Erzieher dann irgendwann mal, weiß ich nicht, Karriereschritte machen möchte oder es kommt was und der verändert sich halt, ist die Verlässlichkeit in der Profifamilie eigentlich auch wirklich auf Dauer angelegt. Und wenn nichts wirklich Gravierendes dazwischen kommt, rechne ich damit, dass die Kinder bis in den Eintritt ihrer Selbstständigkeit, also mit 18, 20 irgendwo dann, aus der Familie ausziehen. Und eigentlich sind es meine Kinder. Mhm. Verlässlichkeit ist also ganz, ganz wichtig. Liebe. Und ja, eine wirklich intensive Zuwendung und Beziehung. Mir fällt meine Tochter ein. Also die ist jetzt in der Pubertät, aber abends Fernseh gucken ist Kuscheltime. Und das muss... Das ist auch wirklich, ne, dann liegt sie mit dem Kopf bei mir auf dem Schoß. Ne? Und das fordert sie auch ganz aktiv ein. Mhm. Und die meckert auch, wenn sie das nicht kriegt, weil ich einfach manchmal auch sage, oh nee, jetzt, nee, heute habe ich nicht so einen richtigen Bock dazu. Ne? Kann man das mal ausfallen lassen, ne? Irgendwie so? Nein, geht nicht, ne?
Ja, ganz normal, wie in jeder normalen Familie auch.
Ja,
ne? Klar. Genau. Also man tut alles, um das Urvertrauen zu stärken, verlässliche Bindungsperson zu sein. Jetzt sagtest du ja auch, es gibt in eurem Fall auch keinen Kontakt zu einer Herkunftsfamilie. Das ist ja nicht immer so. Ich weiß nicht, inwiefern du da involviert bist, aber was weißt du da vielleicht auch von anderen Profifamilien? Da muss vielleicht etwas mehr noch investiert werden, eben in diesen Bruch bei den Bindungserfahrungen, wie ihr da eben auch durch die Erziehungsleitung unterstützt werdet. Vielleicht kann man auch nochmal grundsätzlich erklären, was eigentlich die Erziehungsleitung ist.
Also Erziehungsleitung ist in meinem Fall zumindest, ich erzähle einfach mal von meiner Gruppe, ist selber lange, lange, lange Profimutter, macht das auch jetzt noch quasi nebenbei, hat eine halbe Stelle hier, eine halbe Stelle da, hat unheimlich viel Erfahrung, ist unheimlich empathisch, kann sich sehr gut in alle Problemlagen reindenken. Und ich bin froh, dass sie mit ihrer Erfahrung im Prinzip uns den Rücken stärken kann und uns daran teilhaben lässt und viel abpuffert letztendlich auch. Und jetzt habe ich nicht das in Anführungszeichen Problem, dass ich mich mit Herkunftseltern irgendwie auseinandersetzen muss. Aber die anderen bei uns in der Gruppe müssen das zeitweise schon. Und das ist, merke ich immer wieder, großes Thema, weil Herkunftseltern, Herkunftsmütter, Väter nicht so zuverlässig sind, wie man das gerne hätte, weil die Kontakte, wenn sie denn stattfinden, nicht so problemlos sind, sondern die Kinder ganz schön dran zu knacken haben manchmal an so einem Kontakt, der dann vielleicht kurzfristig abgesagt wird zum Beispiel oder der lange, lange nicht zustande kommt oder solche Sachen. Und wie wichtig das auch immer ist, dass ich weiß, woher ich komme, damit ich weiß, wo ich gerade bin oder wer ich bin, ne, ist es trotzdem für die Kinder nicht immer einfach.
Aber ich höre schon heraus, du hast auf jeden Fall mir als Mama von zwei Kindern den Bonus gegenüber, dass du eine Erziehungsleitung hast, die dich unterstützt im täglichen Struggle mit Kindern. Also insofern hat das Prinzip Profifamilie, was das angeht, auch durchaus Vorteile, weil Eltern werden ja immer ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Und es ist, glaube ich, echt schön, da jemanden zu haben, an den man mit Fragen herantreten kann und auch eine Gruppe zu haben, mit der man sich regelmäßig trifft und gemeinsam seine Themen da nochmal besprechen kann. Also ich stelle mir das als sehr, sehr großen Mehrwert vor für das Leben von Eltern. Und ihr seid ja auch ganz normale Eltern letztendlich.
Im Prinzip ja. Ja, stimmt. Ja.
Und es ist, glaube ich, wertfrei. Also man kann wirklich in der Runde von seinem Alltag berichten, von den Schwierigkeiten, denen man begegnet. Und man weiß, man ist nicht alleine. Also da sitzen mit mir Leute in der Runde, die wissen genau, wovon ich spreche. Die haben wahrscheinlich ähnliche Situationen erlebt. Und es wird nicht verurteilt. Wieso hast du das denn gemacht oder wieso klappt das bei euch nicht? Könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich bei mir im Team gucke, ist es oft auch, dass man sich so gegenseitig nochmal unterstützen kann, dass da Gleichgesinnte sind, Menschen sind, die wissen, wovon ich gerade rede, die womöglich ähnliche Gefühlslagen schon durchhaben, ähnliche Situationen schon durchhaben.
Ja, und man kennt sich jetzt, ich bin seit ungefähr oder seit 9 Jahren jetzt bald dabei, man kennt sich und die gehen jetzt auch diesen Weg mit jetzt meine Scheidungsgeschichte und die leiden oder ne, ich habe das ja immer wieder erzählt, da kann ich das in Ruhe erzählen, weil ich weiß, das bleibt dann auch in dem Raum und die begleiten mich nicht nur dann eben bei den Kindern, sondern im Prinzip alles, was meine Familie angeht. Und das ist eigentlich was Schönes. Mhm. Davon profitiere ich eigentlich sehr, ja.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hattest vorhin erzählt, dass bei euch auch mit ein Grund für die Entscheidung war, dass der eigene Kinderwunsch leider nicht zum Erfolg geführt hat sozusagen. Das ist ja nicht unbedingt die Regel. Wieso entscheiden sich andere Paare oder auch Alleinstehende dazu, Profifamilie oder Eltern zu werden?
Ja, da musst du mich jetzt eigentlich ja nicht fragen. Ne? Aber ich beobachte natürlich auch Kollegen und Kolleginnen. Also ich glaube, bei uns in der Gruppe ist es so, die sind alle wirklich mit Herzblut und auch mit Sachverstand dabei. Mhm. Vor allen Dingen Herzblut. Ich glaube, da sagt keiner, das ist irgendwie Job. Das ist nicht Job, das ist mehr.
Ja.
Ich weiß aber auch, es gibt Menschen, die sehen das als Job. Wäre nicht meine Art, diese Arbeit zu sehen. Also ich bin vom Typ her, bin ich einfach so ein ich hoffe nicht, dass ich das Helfersyndrom habe. Ich bin einfach so ein bisschen auch Kümmerer. Ich mag das auch. Ich mag auch mich um Menschen kümmern. Also so ein Helferberuf, so hat man es früher ja auch genannt, wäre oder ist einfach auch der richtige Beruf für mich. Ich habe da schon eine ganz gute Wahl getroffen. Trotzdem denke ich, braucht man halt ein bisschen mehr als nur dieses Verständnis, dass es ein Job ist. Man braucht einfach ja auch sehr viel Empathie, sehr viel Herzblut, was man damit reingeben kann.
Der klassische Feierabend ist natürlich nicht gegeben.
Was für ein Link?
Genau.
Ja, das ist natürlich, ja. Das ist so, das habe ich aber vorher gewusst. Ich habe einen 24-7, 365 nicht. Die Kinder sind inzwischen eine Woche im Jahr in Freizeit, aber 24-7, 365 Tage. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Und das muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt mal Bock, 3 Wochen Urlaub zu machen und so und reiche einen Urlaubsschein rein und stelle die Kinder in der Ecke und sage, kümmert sich, wer will, um die Kinder. Das wäre nicht meins und das funktioniert auch nicht. Weil dann kann ich diesen Anspruch, den ich persönlich habe, aber den auch unser Konzept ja im Prinzip erwartet, dem kann ich dann nicht gerecht werden.
Also es gibt dafür Lösungen, soweit ich informiert bin. Zumindest helfen wir dann den Familien auf jeden Fall auch dabei, da auf Freizeitkosten irgendwie zu kommen. Bettina, was hast du so mitbekommen in deiner Zeit jetzt bei Backhaus? Was treibt pädagogische Fachkräfte an, eine Profifamilie zu gründen?
Ich habe verschiedene Gründe beobachten können. Zum einen das, was du beschreibst, Herbert, ganz klar. Das sind bei vielen Mitarbeitenden ist das ein Grund. Wenn ich so nachdenke, bin ich aber in den letzten Jahren auch Menschen begegnet, die beispielsweise in gewissen Lebensumständen waren, wo sie sagten, okay, es ist gerade schwierig, irgendwo einen Arbeitgeber zu finden aufgrund meiner Lebenssituation. Ich bin beispielsweise alleinerziehend, ich habe ein kleines Kind. Es ist schwierig, dieses Kind in Betreuung zu geben oder ich möchte es nicht in Betreuung geben in dem Alter. Ich werde Profimutter oder Profivater. Alleinerziehend in dem Fall ist das Beispiel. Und so konnte das eigene Kind, musste nicht in Betreuung gegeben werden, sondern wurde durch die eigene Mutter dann betreut. Und ein Kind wurde zusätzlich aufgenommen. Und so war die Arbeit zu Hause quasi. Ja, das ist ein, also das weiß ich, sind auch bei einigen Menschen ist ein Grund, sich die Arbeit, ich sag's mal, nach Hause zu holen, um auch bei der eigenen Familie sein zu können.
Ja, es ist ja definitiv ein Thema. Ich weiß es ja selbst, du bekommst ein Kind oder noch ein Kind und stellst dir direkt die Frage, wie lange kann ich es mir leisten, zu Hause zu bleiben? Wann gehe ich wieder arbeiten? Wann muss wieder Kohle reinkommen? Für pädagogische Fachkräfte bieten wir mit diesem Konzept natürlich die Möglichkeit, dann eben von zu Hause aus arbeiten zu können. Also ich habe dich das jetzt vorhin gefragt, Herbert, wie deine Erfahrungen da mit anderen Familien sind. Natürlich, wir arbeiten ja selber auch in unserer Einrichtung und haben auch eine Idee davon, warum sich Menschen dazu entscheiden, Profi-Eltern zu werden. Aber das kann ich auch aus persönlicher Position total nachvollziehen, dass man, wenn man ein oder mehrere Kinder hat, einfach gerne mittags zu Hause sein möchte und die Kinder selbst betreut und nicht bis 17 Uhr in der Kita oder im Hort anmeldet. Und da bietet das Konzept Profifamilie natürlich total tolle Möglichkeiten. Klar, die Dynamik in der Kernfamilie wird ordentlich durcheinander gewürfelt, wenn dann da noch weitere Kinder dazukommen, also sofern schon welche da sind. Aber da hatten wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, wird man ganz gut durch Backhaus, durch die Erziehungsleitung beziehungsweise auch durch die Gruppe, mit der man da zusammen ist, aufgefangen, so hoffe ich. Aber Turbulenzen gibt es natürlich immer, wie eben in jeder normalen Familie auch. Und damit wären wir vielleicht auch schon bei der nächsten Frage, die ich hier stehen habe. Wie ist dein Verhältnis oder wie ist das Verhältnis für dich als Arbeitnehmer zu Backhaus? Welche Vor- und Nachteile hat diese Form der Beschäftigung für dich? Das ist ja schon sehr special, also mehr Berufung als Beruf, sagtest du ja gerade auch. Ja.
Also ich finde das Konzept, ich fand das vor 20 Jahren, als ich davon das erste Mal gehört habe, fand ich es schon cool. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir richtig zugesagt und ich finde es heute immer noch gut. Man muss vielleicht ein bisschen dran feilen und arbeiten. Ich meine, das macht man ja auch immer. Ne? Vor 20 Jahren war es irgendwie nicht vorstellbar, vielleicht gleichgeschlechtliche Paare zu haben in diesem Berufsfeld. Heute ist das total egal. Für mich ist noch wichtig oder hat sich als wichtig herausgestellt in den letzten Jahren, ich kann mir wirklich meine Freizeit, in Anführungszeichen meinen Tag, unheimlich frei einteilen. Das ist cool. Also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, so wenn ich was für mich tue, dann ist das vormittags, wenn die Kinder in der Schule sind. Ja, dann gehe ich halt ins Fitnessstudio.
Herbert, alles richtig oder, gemacht.
Ja, oder gehe auf den Markt, kaufe ein bisschen ein und denke mir, ach, trinkst du erstmal in Ruhe eine Tasse Kaffee. Na? Und dann winkt man dem einen oder anderen zu und
das,
jemand
was
fragt dann.
Das, alle Mütter vorstellen, wenn die Elternzeit gehen.
Dann, wenn jemand kommt, was machst du um diese Zeit denn hier? Würde ich so sagen, ja, arbeiten. Ich arbeite immer, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Nur im Moment mache ich gerade mal Pause.
Ja, gut. Ne? Dafür kannst du um 17 Uhr dann eben auch nicht sagen, sorry, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um euch. Ne?
Genau, oder abends um 8:30, wenn es dann geht, meine Tochter kommt und sagt, Papa, kannst du mir noch was vorlesen? Und ich sage, hallo, du bist jetzt 11, wie wär's, wenn du das Buch mal selber in die Hand nimmst? Ja, aber, ja, und dann denke ich, ja gut, okay, dann mache ich das und lese dir dann ein paar Seiten aus dem Buch vor und das ist dann so ein bisschen die Kuscheltime, die sie dann halt eben braucht. Ne? Und ja, Und wenn nachts um 12 jemand vor meinem Bett steht und sagt, was weiß ich, so in den jüngeren Jahren, ich habe in die Box gemacht, ne, Pipi im Bett, ja gut, dann steht man halt auf, bezieht das Bett neu und dann ist das halt so.
Ja.
24 Stunden.
Richtig, normales Familienleben.
Nur. Das soll es letztlich auch sein. Ja. Also wir haben die Kinder auch in meiner Herkunftsfamilie, also die Herkunftsfamilie meiner Frau. Ich bin mit einer Afrikanerin verheiratet. Die Herkunftsfamilie meiner Frau ist nicht hier. Aber meine Herkunftsfamilie, da sind die Kinder ganz normal dabei. Bei jedem Familienfest. Bei allen möglichen Sachen. Das ist Oma. Also meine Mutter ist Oma. Mhm. Na, das ist die Oma der Kinder. Das ist gar keine Frage. Ne? Und ich habe einen Bruder, der heißt wie mein Pflegesohn. Und dann war das früher der Kleine und der Große. Ne? So, also das, die haben wir voll eingeführt. Und da meine Mutter gibt 5 Euro fürs Zeugnis. Ne? Oma gibt Geld. Fahren wir zu Oma? Wir haben Zeugnisse gekriegt. Dann fahren wir zu Oma. Ne?
Und das, die klassischen Pflichten einer Oma.
Ja, und das ist ganz normal. Und die erkundigt sich auch jedes Mal, wie es den Kindern geht, was die machen, wie die Schule läuft. Ne? Und das gehört, für mich ist das ganz, ganz wichtiger Bestandteil, die Kinder wirklich da auch mitzunehmen und die Kinder, den Kindern klar zu machen, ihr seid ein Bestandteil nicht nur meiner Familie, sondern auch meines Umfeldes.
Und da haben wir wieder das Thema Selbstbewusstsein, Urvertrauen etc. Das ist schön, dass diese jungen Menschen auch nochmal die Erfahrung machen können, dass sie nicht nur ein Job sind, sondern da ist eine Familie, die sich für mich entschieden hat, die auch wirklich mit allen, in allen Lebenslagen hinter einem steht.
Wenn es mal Stress gibt mit meinen Kindern oder wenn irgendwas war, wenn die richtig Scheiße gebaut haben, ein Auto zerkratzt haben, zum Beispiel, ne, ist mal passiert, ja, oder sonstiges. Ich bin jetzt stinksauer auf dich. Ich könnte dich echt, ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen könnte. Ich gehe mal einen Meter zurück oder so. Ne? Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht lieb habe. Ich habe dich lieb, ganz doll. Aber gerade hast du Scheiße gebaut und ich bin stinksauer.
Auch das gehört dazu.
Richtig.
Ja, klar.
Ja. Und das führt so zumindest bei uns dazu, dass die mir im Prinzip alles erzählen. Hoffe ich jedenfalls mal. Mhm. Vielleicht manchmal in einer abgespeckten Version. Eltern müssen ja nicht immer alles wissen. Ne? Das merken die Kinder irgendwann ja auch. Muss Papa gar nicht alles wissen. Aber so im Prinzip so alle wichtigen Sachen, so auch jetzt pubertätsmäßig fängt das jetzt auch an. Ne? So, ja, das kommt schon.
Ja, es ist einfach toll, dass die Kinder, die offensichtlich nicht bei ihren eigenen Eltern, bei den leiblichen Eltern leben können, nochmal neu starten konnten. Ganz normal, also in einer ganz normalen Familie, wenn man das so bezeichnen möchte, in Anführungsstrichen. Wir wünschen uns ja auch als Einrichtung immer, so viele Kinder wie möglich in Profifamilien unterbringen zu können. Nichts gegen die Wohngruppenarbeit, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Bettina, vielleicht kannst du das auch noch mal so ein bisschen erklären, was da der besondere Unterschied ist oder auch der Vorteil, wenn man es so nennen möchte, den die Kinder in Profifamilien dann haben.
Wirklich diese feste, konstante Bezugsperson. Also in den Wohngruppen, es gibt natürlich Mitarbeitende, so wie ich habe es vorhin genannt, ich bin 10 Jahre in einer Wohngruppe. Ich gehöre somit, würde ich mal behaupten, auch zu einer sehr konstanten Bezugsperson. Aber das ist ja nicht Alltag. Es ist so, dass Mitarbeitende werden schwanger, Mitarbeitende entscheiden sich für einen anderen Job, entscheiden sich für ein ganz anderes Berufsfeld. Und das ist das, was die jungen Menschen in den Wohngruppen leider sehr häufig erleben. Da geht jemand. Und wir Mitarbeitenden können noch so häufig erklären, wir gehen beispielsweise, weil man eine eigene Familie gründet, weil man den Job wechselt. Für den jungen Menschen ist es immer auch ein Schlag ins Gesicht. Da hat sich jemand gegen mich entschieden. Jemand möchte mich nicht. Zumindest ist es das, was ich dann häufig beobachte. Dieses Gefühl einfach, verlassen zu werden, zurückgelassen zu werden und jemand entscheidet sich in dem Moment für was anderes und nicht für mich. Das haben wir halt in den Wohngruppen regelmäßig aufgrund von Jobwechsel. Und andererseits ist es halt in Wohngruppen so, du hast einfach sehr, sehr viele Charaktere, die aufeinander stoßen. Du hast ganz andere Gruppendynamiken. Du hast Wohngruppengrößen von 6, 8, teilweise 10 jungen Menschen, Jugendlichen. Pubertät ist voll, ist ein großes Thema. Andere Themen kommen dazu. Das sind natürlich nochmal ganz andere Dynamiken, als wenn man eine Familie mit 2 aufgenommenen jungen Menschen hat. Alltagssituationen sind da ganz anders. Konflikte sind nochmal anders. Das ist schon dann auch ein großer Unterschied nochmal zur Profifamilie. Aber ich glaube, bei uns in der Einrichtung, wenn du in der stationären Kinder- und Jugendhilfe arbeiten willst, haben wir ein großes Angebot. Und es gibt Leute, die wirklich sich für Profifamilie entscheiden und sagen, das ist genau meins. Ich möchte es bei mir in meinem Zuhause haben. Und ich stehe ja nun mal auf der anderen Seite, auf der Seite der Wohngruppen. Ich beispielsweise sage, okay, bei mir zu Hause nicht unbedingt. Das traue ich mir nicht zu, wirklich 24/7 zu sagen, ich bin da. Ich habe nun mal feste Arbeitszeiten. Ich kann vormittags nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich muss mich meistens dann um E-Mails kümmern, Telefonate führen, sonstiges. Aber gut, ich fahre nach Hause und bin zu Hause und habe dann Feierabend.
Ja, okay. Ist die andere Seite, das stimmt. Ich möchte trotzdem nicht mehr anders haben. Ganz, ganz ehrlich nicht. Ne? Also ich bin jetzt, ich habe vorhin gesagt, 59, werde 60 am Ende des Jahres. Ich überspitze das jetzt, aber ich gehe mit den Kindern in Rente und das passt. Wir haben uns jetzt auch, wir sind jetzt nur noch zu dritt, wir haben uns da gut eingegroovt inzwischen. Jeder weiß, wer den anderen so nehmen muss. Mein Junge wird immer, er kriegt diesen Sarkasmus und diese Ironie und na, er liebt seine Schwester, aber jedes Mal, wenn sie was macht, dann legt er den Finger so richtig schön in die Wunde rein, weil er es genießt. Na, so der große Bruder, der immer alles besser weiß. Also ich habe schon gesagt, wir machen eine Daily Soap bei uns demnächst. Bringen wir ein paar Kameras an und dann verkaufen wir den Stoff und werden reich dadurch, dass man uns beobachtet. Mhm. Ja. Nee, es geht ganz gut. Ich möchte es nicht mehr anders haben. Wobei Backhaus natürlich auch noch andere Benefits bietet im Prinzip. Außer dieser Freiheit, den Tag selber zu gestalten und nur bestimmte Fixtermine zu haben, wie zum Beispiel Erziehungskonferenzen oder Verpflichtungen, zweimal im Jahr auf eine Fortbildung zu gehen oder solche Geschichten. Ich habe ein Dienstrad, in Anführungszeichen, ein E-Bike, ne, so leasingtechnisch. Das Fitnessstudio wird zur Hälfte bezahlt vom Arbeitgeber. Ne.
Alle Vorteile, die jeder Mitarbeitende bei uns auch hat.
Genau, ja. Ne, sowas in der Richtung, zum Beispiel die Ferienwohnungen, wo ich mit den Kindern dann hinfahren kann und die super günstig sind und ne, was weiß ich, die eine in der Nähe von Hamburg, so in Schneeberding, ne, da ist der Hamburg nicht weit, ne, Lüneburger Heide ist nett, Heidepark und solche Geschichten. Ja, das sind so manche Sachen, wo ich dann denke, ja, das ist cool. Mhm. Ne?
Wir hatten ja im Vorfeld auch mal telefoniert. Da muss ich gerade dran denken, da hattest du mir erzählt, wie ihr so ja euch als Familie gefunden habt, also wie so die erste Zeit war, dass dein Sohn, glaube ich, auch da so eine Metamorphose gemacht hat, wie er dich genannt hat und wie sich das dann so entwickelt hat. Magst du das nochmal erzählen?
Ja, also wir haben die Kinder ja kennengelernt in Berlin beim ersten Kontakt und als sie dann zu uns gekommen sind, da war ich Papa Herbert. Und er hat, ich sag mal, gefühlt 1000 Mal am Tag von seinem Papa Hubert erzählt. Das war der aus Berlin. Mhm. Dass ich echt, meine Schmerzgrenze war dann, ne, arg strapaziert. Deswegen, ne, weil der Hubert hat alles besser gemacht und solche Sachen. Und, aber ich war immer Papa Herbert. Und irgendwann, es war fast wie von heute, ich glaube, es war wirklich von heute auf morgen, da haben sie sich einfach umentschieden. Und haben nur noch Papa gesagt. Und ich habe gesagt, nehmen wir Papa Herbert? Nein. Es war so ein Frühstückstisch, meine ich mich zu erinnern. Frühstückssituation. Ab jetzt nur noch Papa. Und das war schon für mich in dem Augenblick sehr bewegend.
Das Herz ist aufgegangen.
Ja.
Und der Hubert war die in Obhutnahmestelle in Berlin.
Ja. Okay. Wo die dann allerdings auch lange geblieben sind für eine in Obhutnahme beziehungsweise eine Übergangspflege, eigentlich zu lang, ne? Wenn man sich überlegt, Übergangspflege, so ja, 3 Monate und so, und die waren fast ein Jahr da. Hm. Also ein Jahr ist dann schon eine sehr lange Zeit.
Ja. Was würdest du sagen, wie lange hat das so gedauert, dass ihr euch gefühlt habt wie so eine ganz normale Familie, wie eine richtige Familie?
Also eigentlich fühlen wir uns immer noch wie eine richtige Familie.
Da gehe ich von aus. Das hast du ja jetzt schon eindrucksvoll beschrieben. Na, also man muss sich ja erstmal kennenlernen. Ne? Ja. Also selbst nach einer Geburt habe ich das so empfunden, dass man auch sein Baby erstmal kennenlernt. Und deine Kinder waren ja auch schon etwas älter. Der Junge war 4, hat ja auch schon ein paar Erfahrungen gemacht und konnte sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen ausdrücken. Dann diese Metamorphose, ne, bis er dich Papa genannt hat. Was würdest du sagen, so ein halbes Jahr oder ein Jahr, auf einmal hat man 2 Kinder?
Also es wirbelt, das wurde ja vorhin auch schon mal gesagt, es wirbelt das System kräftig durcheinander. Mhm. Also ich finde so im Nachgang betrachtet wichtig, dass wenn man ein Paar ist, dass das Paar auch darauf achtet, wirklich als Paar noch bestehen zu bleiben. Das kann ich übrigens allen jungen Eltern auch nur ans Herz legen. Da sieht zu, dass ihr auch noch ein Paar bleibt und nicht nur eine Familie. Aber ich glaube, wir haben bestimmt ein Dreivierteljahr bis Jahr gebraucht, bis wir das dann irgendwo so für uns, unseren Rhythmus gefunden hatten, ja.
Ist das so die größte Herausforderung, wenn man mal über Herausforderungen nachdenkt, die das Ganze mit sich bringt?
Ich kann mich an etwas erinnern, was Irene gesagt hat, so ein Kind ist wie eine Wundertüte und du weißt nicht, was drin ist. Mhm. Und jetzt nach 9 Jahren weiß ich, oder fast 9 Jahren weiß ich immer noch nicht genau, was drin ist. Mhm. Es könnte immer noch was zutage kommen, wo man einfach nichts weiß. Meine Kleine hat eine Krankheit, die halt eben irgendwann mal bei der Geburt entstanden ist, Epilepsie, die uns nicht weiter belastet, aber wo man dann plötzlich überrascht ist, oh, weil wir wissen nichts, wir konnten nichts beisteuern, wie war es bei der Geburt, gab es Sauerstoffmangel, vermutungsweise ja. Der Junge hat traumatische Erlebnisse gehabt, die natürlich sein heutiges Leben auch beeinflussen. Ja, Kinder sind dann wie eine Wundertüte und ich kann nicht wirklich reingucken, was ist in der Wundertüte drin. Ich muss immer darauf warten, gibt es einen Auslöser, einen Trigger, der irgendwas hervorruft, was dann irgendwie wieder Probleme macht oder so. Mhm. Manchmal möchte man das. Ich möchte gerne zum Beispiel, dass sie anfangen, Biografiearbeit zu machen. Ich habe einen Koffer, den sie mitgebracht haben, mit ganz vielen Fotos, auch inzwischen Fotos, die wir bekommen haben von der Herkunftsfamilie. Das gibt also einen entfernten Kontakt, den es aber nicht regelmäßig gibt. Entschuldigung. Und da haben die einmal reingeguckt und dann war es gut. Der steht da frei zugänglich, tun die nicht. Ich würde das gerne ein bisschen anstoßen, weil ich es auch so wichtig finde, weil was du vorhin gesagt hast, Bettina, ja, dieses Wissen, wo komme ich her? Wer bin ich? Wer sind meine Eltern? Und ich habe im Kopf, dass ich das wirklich jetzt dann, ich sag mal so jetzt zu Beginn des jugendlichen Alters der beiden, wirklich mal versuche so anzustoßen, indem wir zum Beispiel mal nach Berlin fahren, wo sie dann lange gewesen sind und gucken, ob es die Familie, wo sie gewesen sind, da waren auch andere Kinder, ob es da diese Konstellation noch gibt, um vielleicht ein bisschen was zu triggern. Mhm. Ne? Im Hintergrund natürlich immer mit dem Wissen, okay, da kann auch was kommen und da muss ich reagieren, klar. Aber ich möchte halt gerne. Denn ich denke, ich möchte einfach gucken, sind sie so weit, ne, so langsam das Ganze mal anzugehen. Wenn das nicht ist, ist das nicht, dann ist das auch gut. Aber ich möchte auch gerne, oder ich möchte mir hinterher nicht sagen lassen, ja, wir wären gerne. Und wir haben uns nur nicht getraut zu fragen, dürfen wir. Mhm. Ne? Und wenn ihnen das Wort Berlin nachher nichts mehr sagt, dann ist das auch erstmal gut.
Aber ein großes Lob auf jeden Fall an dich, wie toll du damit umgehst und wie offen du da bist und dass du dich da auch nicht verschließt. Also vielleicht passiert das auch manchen, ne, dass da eine Angst da ist, was zu triggern und aufzubrechen. Du hast jetzt schon 2-3 Mal erwähnt, dass du geschieden bist oder in Scheidung lebst jetzt aktuell. Wie ist Backhaus als Träger damit umgegangen? Also wir wissen ja inzwischen, haben wir gelernt jetzt in diesem Podcast, dass grundsätzlich kein Problem ist, alleinstehend zu sein. Jetzt war bei euch ja die Ausgangslage damals eine andere. Das wirbelt dann wieder alles durcheinander. Es macht natürlich emotional auch was mit einem. Wie war da so der Umgang jetzt von Backhaus an der Stelle? Vielleicht auch für diejenigen, die das hören, Angst davor haben, dass sowas mal passieren könnte.
Also Leben ändert sich, ne? Das ist, glaube ich, das, was wir alle so im Laufe unseres Lebens eigentlich gut verinnerlichen. Und alle Pläne, die man macht, können durch irgendwelche Gegebenheiten, auch äußere Gegebenheiten, halt eben doch über den Haufen geschmissen werden. Wir haben das nicht geplant, dass wir uns scheiden lassen, ne? Der Gedanke war wirklich, Wir entscheiden uns gemeinsam für die Kinder, was wir auch gemacht haben. Und die Kinder bleiben bei uns und wir sind eine Familie. Das hat nicht funktioniert. Schade. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt so todtraurig bin. Ich versuche positiv nach vorne zu gucken und bin durch meine Kollegen, Erziehungsleitung und auch die Kollegen in der Erziehungskonferenz, aber auch durch den Vormund, durch die Vormundin und durch das Jugendamt. Es gibt ja im Hintergrund, gab noch das Jugendamt in Berlin. Ich habe alle immer sehr transparent auf dem Laufenden gehalten. Nicht über jedes kleine Detail, ist klar, aber so im Großen und Ganzen. Und je weiter das runtergebrochen ist, also jetzt auf die, unsere Erziehungsleitung und die Kollegen in der Erziehungskonferenz, desto detaillierter wurde das. Und ich habe mich da eigentlich immer recht gut aufgefangen gefühlt und nicht alleine gefühlt, dass ich das alleine mit mir auskämpfen muss, wenn es dann darum geht, wie wird das, was wird das mit den Kindern machen, wie bringe ich das den Kindern bei, solche Geschichten. Ich habe dann auch mit meiner Frau gesprochen und gesagt, dass wir uns trennen, das sagen wir den Kindern gemeinsam. Das sage ich nicht alleine, da bist du mit im Boot.
Klar.
Das ist unsere gemeinsame Entscheidung und wir machen das auch gemeinsam. Zum Beispiel. Ne?
Weil du jetzt in diesem Fall die pädagogische Fachkraft bist. Sagst du das jetzt nochmal explizit oder?
Nee, es war mir einfach wichtig, dass den Kindern klar ist, dass nicht dass derjenige, der es dann sagt, hat das entschieden, sondern es ist die Entscheidung beider Elternteile gewesen, zu sagen, wir entscheiden uns zu trennen. Ne? Und dass nicht irgendwie einer den schwarzen Peter bekommt, sondern dass es auch wirklich transparent ist, wie sowas abläuft, in Anführungszeichen, wie solche Entscheidungen, sich zu trennen, dann auch ja von beiden vertreten werden.
Und da muss ich nochmal einschreiten, das ist auch ein wichtiger Punkt, Linda, das hat was mit Abschied nehmen zu tun. Also in der Kinder- und Jugendhilfe ist es ja nun mal so, dass viele junge Menschen eher negative Beispiele haben, was Abschied und Trennung angeht. Und wir Mitarbeitenden haben da auch irgendwie meiner Meinung nach die Verantwortung, diesen jungen Menschen zu zeigen, wie kann ein Abschied aussehen? Wie kann eine Trennung aussehen? Nicht, dass einer still und heimlich geht, ich diese Person nie wiedersehe. Das sind ja oft Erfahrungen, die unsere jungen Menschen gemacht haben. Sondern, dass man auch gemeinsam diese Entscheidung trifft, sie transparent macht und sie auch mit den Kindern bespricht, so wie ihr es getan habt. Also das ist da schon auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor für eure aufgenommenen jungen Menschen, wenn ich das so beurteilen kann, zu zeigen, so geht es auch. Es muss nicht immer mit einem Knall passieren, negativ passieren, sondern Menschen können sich auch so trennen und trotzdem weiterhin in die Augen schauen oder sind weiterhin füreinander da.
Also ich meine, ich verstehe mich mit meiner noch Ehefrau jetzt, das ist nicht wirklich toll, ist ja klar, ne? Wir sind gerade in so einer Scheidungssituation. Aber zum Beispiel waren die Kinder am letzten Wochenende, hatten sie einen Mamatag in Anführungszeichen, ne? Inklusive einer Übernachtung. Also wir haben schon besprochen und das wünscht sie sich auch und ich habe die Kinder auch gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, möchtet ihr das? Gelegentlich, so ungefähr einmal im Monat, bei Mama zu sein. Und von beiden kam ein Ja. Von dem Mädchen ein bisschen intensiver, von dem Jungen ein bisschen zurückhaltender, aber ja. Und das finde ich gut, das finde ich cool. Das wird nicht immer problemlos laufen, das weiß ich auch. Das sind dann die Interessen, ach, heute läuft im Fernsehen das und bei Mama mache ich immer das und... Aber bei Mama dürfen sie länger aufbleiben als bei Papa und Mama bestellt dann vielleicht doch mal eher die Pizza, während Papa sagt, nee, ich schieb mal so einen in den Ofen oder solche Sachen. Es unterscheidet sich halt. Aber ich finde gut, dass sie trotzdem noch beide haben, auch wenn sie nicht leibliche Kinder sind. Und wenn man sagen könnte, nee, ich bin jetzt der Pädagoge hier, ich entscheide das mal so. Ne? Ich finde das gut, dass sie beide Möglichkeiten im Prinzip oder Vater, Mutter trotzdem behalten, ja.
Ja, und die Mitbestimmung ist einfach schön in dem Moment, ne? Also wie du auch schon sagst, dass das nicht klammheimlich passiert und schwupps stehe ich wieder da. Deine Kinder kennen ihre Geschichte, wäre jetzt auch noch eine Frage oder wissen gar nicht so genau?
Also ihre Geschichte, sie sind beide aus Westafrika, wie sie hier nach Deutschland gekommen sind, das wissen sie nicht. Das wissen wir im Prinzip auch nicht so wirklich. Wir haben uns vieles zusammengereimt, die Vormundin und ich. Haben versucht, das zu recherchieren. Besonders die Vormundin war da sehr engagiert. Die Kinder kennen das noch nicht. Das ist jetzt so eine Frage der Biografiearbeit. Wie könnte das gewesen sein? Es wird traumatisch gewesen sein. Nicht für die ganz Kleine, wahrscheinlich im Maxikosi oder sowas, aber für den Jungen, kann ich mir schon vorstellen. Aber das, ich natürlich nicht der leibliche Vater bin und so. Das war relativ früh klar. Mhm. Ne, das war ein, der Junge hat das voll realisiert und das Mädchen natürlich auch. Aber ich glaube, heute spielt das gar keine Musik mehr für uns.
Das ist doch schön. Bevor wir uns hier völlig verquatschen, ich glaube, wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Herbert, du hast natürlich das letzte Wort hier heute als Hauptperson in diesem Podcast. Okay. Was würdest du denn den HörerInnen noch mitgeben? Sei es auch, es sind vielleicht Personen, die sich für das Prinzip Profifamilie interessieren.
Es ist eine spannende Arbeit, wenn man das als Arbeit bezeichnen möchte. Aber man kann es gar nicht als Arbeit bezeichnen, weil es ist ein eigentlich Leben in dem Augenblick. Und als Bettina vorhin gesagt hat, ja, um 5 war ich dann nach Hause und habe Feierabend oder nach dem Spätdienst war ich nach Hause und kann am nächsten Morgen vielleicht lange schlafen und solche Sachen. Das ist bei mir alles anders. Aber wenn man sich, glaube ich, einmal damit arrangiert hat, dass fremde Kinder da sind und wenn man die Kinder so annimmt, wie sie sind, ich glaube, dann hat man eigentlich den Beruf gefunden oder die Tätigkeit gefunden bei uns im Haus, bei Backhaus, mit der man alt werden könnte.
Ich stelle mir vor, so intensiv halt einfach das, was man hat und weiß, auf 1 oder 2 Kinder geben zu können und nicht immer an der Oberfläche zu kratzen in so einer größeren Gruppe, sondern wirklich in die Tiefe gehen zu können, auch mit seinen eigenen Emotionen. Das macht es wahrscheinlich so besonders dann auch.
Ne? Ja, doch, das ist so, ja.
Also ich glaube, Herbert, du hast es wirklich sehr gut dargestellt, auch das Leben als Profifamilie mit allen Facetten.
Ja, Herbert, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schon am Telefon hing ich quasi an deinen Lippen und heute wieder, also wir könnten noch länger hier sitzen. Toll, dass es dich gibt, dass es Profifamilien gibt, Eltern, die das machen, Menschen, die sich das zutrauen und dann am Ende ja auch belohnt werden, so wie du, und merken, das Herz ist voll sozusagen.
Das stimmt.
Ja, richtig, richtig schön. Danke, Bettina.
Danke, Linda.
Erste Folge, wir haben es geschafft. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast@backhaus.de. Sehr, sehr gerne Themenvorschläge, Fragen, aber auch alles rund um unsere Einrichtungen. Besucht unsere Website. Hier könnt ihr mehr erfahren. Und wenn ihr anruft oder vorbeikommt, dann können wir auch gerne mal quatschen. Und ihr wisst Bescheid. Bis dann. Ciao.
Bis dann.